auch nach 18 Jahren tatsächlich muss man immer noch mal fragen oder wird man immer noch ganz oft gefragt, so Swarovski, sind das die mit den Steinen oder wie muss ich mir das vorstellen? Sind da Steine drin? Wir versuchen da wirklich 3-4 Produkte auf den Markt zu bringen, die 100%ig funktionieren, die aber auch interessanterweise zum Beispiel in Österreich gefertigt werden. Das heißt also hier, das Ding kommt aus Österreich. Man ist als junger Jäger nicht unbedingt sofort zu so vielen Drückjachten eingeladen, dass es sich lohnt, ein eigenes Drückjagdglas zu kaufen. Also ideal, super. 12-fache Vergrößerung zum Ansprechen, fantastisch. Zum Schießen kriegst du auch noch ruhig gehalten. 50 Objektivdurchmesser, sensationell, reicht für alle Varianten bis in die späte Dämmerung hinein. Kleiner Tipp, die Vergrößerung nicht auf 8-fach stehen lassen, sondern wirklich mit der Vergrößerung auch mal runtergehen auf 6 oder 4. Das Bild wird viel heller. Und ein 8,5x42 Fernglas.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom FSW Podcast. Wieder ein weiterer spannender Gast, Olaf Christiansen von Swarovski Optics. Nicht aus Österreich eingereist, sondern aus Hamburg.
Stimmt.
Herzlich willkommen. Ich habe ein paar interessante Produkte hier schon auf meinem Tisch liegen. Aber es geht ja auch heute darum, auch mal ein bisschen über die Geschichte von Swarovski zu reden. Fang einfach mal an.
Ja, ich finde es immer sehr spannend. Ich bin jetzt 18 Jahre dabei, also betreue den Norden sozusagen, deswegen aus Hamburg. Und auch nach 18 Jahren tatsächlich muss man immer noch mal fragen oder wird man immer noch ganz oft gefragt, so Swarovski, sind das die mit den Steinen oder wie muss ich mir das vorstellen? Sind da Steine drin? Und sind dann auch immer noch einige ganz verwundert. Es ist tatsächlich die gleiche Familie, die man auch eben aus diesen dieser Kristalldynastie kennt. Mhm. Und Swarovski Optik ist quasi nur so ein kleiner Baustein davon. Aber wir feiern dieses Jahr schon 75 Jahre. Also 75 Jahre Swarovski Optik. Im jagdlichen, im nicht-jagdlichen Bereich sind wir unterwegs. Und versuchen da, sag ich mal, oben im Premium-Segment unsere Rolle einzunehmen.
Welche Bereiche gibt es abgesehen von der Jagd noch?
Abgesehen von der Jagd, die natürlich, sag ich mal, gerade auch in Deutschland eine riesengroße Rolle spielt, gibt es, gerade wenn man das weltweit betrachtet, den ornithologischen Bereich. Also Naturbeobachtung, Vogelbeobachtung. USA zum Beispiel ist, da würden wir als Jäger natürlich sagen, ja klar, logisch, die Präriejagd und was sie da nicht alles Tolles machen. Aber zum Beispiel diese ganze Birding-Szene ist in den Staaten oder auch Mittelamerika natürlich riesengroß. Spielt auch mehr und mehr hier in Deutschland natürlich eine Rolle. Oder in Europa. Und dann gibt's diesen kleinen Bereich, ja, wir definieren ihn so ein bisschen als Outdoor, aber ich sag selber mal, wenn ich die Haustür verlasse, bin ich ja Outdoor. Also ob ich jetzt Jäger bin oder Birder bin, ist völlig egal. Ich bin draußen in der Natur. Also eigentlich sind es alle, wenn man sie unter einem Hut packen möchte, alle Menschen, die von der Natur begeistert sind und sie entdecken wollen. Das sind die Leute, mit denen wir gerne zusammenarbeiten, ja.
Hört sich gut an. Ich habe eben im Vorhinein schon mal gefragt, sag mal, kann man das Rad immer neu erfinden? Wie geht's da drum um die Produkte? Es kommt ja auch oft immer was Neues raus. Vielleicht fangen wir da einfach mal an, weil ich das natürlich immer interessant finde. Es gibt immer Neuvorstellungen bei allen Herstellern natürlich auch, und das wird ja meistens zu den Messen auch vorgetragen. Was gibt's da für Veränderungen? Und vielleicht kannst du mal den Status quo dann da vielleicht auch einfach
mal erwähnen. Das ist natürlich eine Challenge für uns. Das ist natürlich eine wahnsinnige Aufgabe, Herausforderung für uns. Ich hatte es gesagt, wir sind seit 75 Jahren aktiv. Wir produzieren ausschließlich und nur in Tirol. Also das ist schon mal so der erste Ansatz.
Ja.
Wo du natürlich sagen musst, okay, du musst dich fokussieren. Du hast es mit einem Hochlohnland zu tun. Du willst aber auch eine Qualität auf den Markt bringen. Unser Anspruch ist es eben, der Beste zu sein. Was positiverweise auch immer so Feedback ist, was wir auch auf Messen bekommen oder auch von Usern bekommen, die dann eben sagen, wissen Sie was, also seitdem ich das habe, ich bin restlos zufrieden. Das ist also die eine Challenge. Das heißt aber auch, du kannst nicht einfach das Rad jedes Mal so nach 6 Monaten oder einem Jahr neu erfinden und sagen, komm, wir klatschen dann den neuen Sensor rein, wir bauen da mal irgendwie eine andere Gummiarmierung rauf oder so weiter, weil das natürlich auch jetzt nicht dem Premium-Gedanken entspricht. Also wenn du dir jetzt ein Produkt kaufst, ich sag mal, du nimmst dir jetzt ein Zielfernrohr, du hast ja selber auch einige im Einsatz, dann gehst du schon davon aus, dass du damit wahrscheinlich die nächsten 5, 10, 15 oder sogar 20 Jahre gehen willst. Das heißt, diesen Anspruch hast du auch an das Produkt. Und diesen Anspruch haben wir natürlich auch an das Produkt. Das heißt also, wenn wir was machen, wenn wir was Innovatives auf den Markt bringen, dann muss es A, wirklich von vorne nach hinten passen. Es muss was auch sehr wichtig ist für uns, weil wir eben, wie gesagt, in Tirol produzieren. Es muss nachhaltig sein. Also nachhaltig heißt bei uns wirklich auch kein Wegwerfprodukt. Also böse gesagt, Wegwerfprodukt.
Nein, aber das ist ja genau das, was ich damit meine. Dieses jedes Jahr zwei neue Sachen und dann einfach nur Nummer zwei dahinter zu schreiben, gibt's ja auch bei sehr vielen, dass man auch da so ein Marketing aus dem Ganzen rausmacht, dass man immer das Neueste haben möchte. Aber zum Beispiel mal als Beispiel, jetzt gerade, wir haben eben auch mal vorhin ein bisschen über Afrika geredet. Ein Freund von mir, der Alexander Rogel mit der Farm Ochiruse, der hat auf seiner Waffe hat der ein Z6i von euch drauf. Ich schätze, dass das wahrscheinlich die Optik sein wird, die am meisten wild gesehen hat. Und dieses Ding hält, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, kein Gast guckt ja danach, dass das gut behandelt wird, sondern das ist ja bei denen so ein richtiges Produkt, was so richtig, richtig benutzt wird. Ja. Und das Ding schießt und schießt und es ist nie irgendwo eine Verstellung. Und ich find's krass, von dem ersten Tag, wo ich da war, jetzt im April, wieder die Waffe in der Hand gehalten. Da ist keine Veränderung dabei. Ja. Natürlich ein paar Kratzer, aber das ist ja auch das, was, sagen wir mal, das wäre jetzt mein Anspruch an das Produkt, wäre Langlebigkeit, Qualität und dass dieses Produkt auch einfach das widerspiegelt, was natürlich auch eine Preisfrage dann am Ende des Tages ist, ne?
Ja, natürlich. Aber ich sag mal, das weiß, glaube ich, jeder aus seiner eigenen Erfahrung. Ja. Also ich habe Landwirtschaft gelernt zum Beispiel früher und mein Chef, der hatte so einen prägenden Satz, ich kann es mir nicht leisten, kein Fan zu fahren. Also das ist so ein Thema, wo man sagen muss, das Ding muss funktionieren und da muss ich halt dann auch ein bisschen mehr Geld ausgeben wahrscheinlich. Natürlich gibt es Produkte, die kosten deutlich weniger, die funktionieren wahrscheinlich auch.
Ja.
Das ist kein Thema. Aber wie sieht es nachher mit dem Service aus? After Service zum Beispiel, Reparatur, habe ich da einen guten Ansprechpartner, habe ich da einen guten Fachhändler vor Ort? Das ist zum Beispiel für uns ja auch wichtig. Die betreue ich ja auch mit hier oben in Norddeutschland. Und den Alex Rogel kenne ich auch selber, natürlich von den Messen. Und wir sind da oft im Kontakt. Und er sagt auch immer wieder, das ist unfassbar. Also das Ding, das wird von rechts nach links geschleudert und funktioniert einfach. Aber das übertragen wir natürlich an alle anderen Produkte auch. Das heißt aber auch, wenn wir, und du hast das Thema Innovation vorhin angesprochen, wenn wir ein innovatives, neues Produkt auf den Markt bringen, dann muss es dieses Kriterium auch erfüllen.
Genau.
Und nicht nur hübsch aussehen oder nicht nur eine neue Elektronik drin haben. Und ich hatte es ja eingangs auch schon gesagt, wir sind ein analoger Tanker. Also wir sind ein analoges Unternehmen. Wir können analoge optische Produkte bauen. Das machen wir sehr, sehr gut. Ich behaupte mal, da sind wir die Besten. Und die Challenge ist natürlich, wenn du diesen Standort in Österreich aufrechterhalten willst, musst du in den direkten Wettbewerb gehen, zum Beispiel zu anderen Firmen, die sicherlich nicht in Österreich produzieren oder nicht in Deutschland, nicht in Europa produzieren. So, und dann sind wir bei dem Punkt, wie kann ich das dann kombinieren? Wie sieht denn da die Zukunft aus? Und das ist zum Beispiel ein Ansatz gewesen, den wir tatsächlich gemacht haben, dass man gesagt hat, wir wollen uns diese digitale Kompetenz, die holen wir uns jetzt selber ins Haus. Das bauen wir jetzt selber auf. Und die Zukunft für uns, und das fragen mich auch Händler ganz oft, was macht ihr denn in 5 oder 10 Jahren? Und dann sage ich ganz klar, nachdem ich weiß, was bei uns momentan passiert oder auch schon passiert ist in den letzten 5 Jahren, da mache ich mir gar keine Sorgen. Weil ich glaube, das wird nochmal ein neuer Meilenstein sein, den wir aufnehmen werden oder den wir setzen werden, weil wir sind nicht immer die Schnellsten. Das wird uns auch manchmal vorgeworfen. Es dauert bei uns manchmal ein bisschen länger, aber ich gehe mal so ein bisschen in die Historie zurück. Du hast ja den E-Range zum Beispiel auch schon mal getestet.
Ja.
Und ich bin seit, wie gesagt, 18 Jahren dabei. Ich bin 8 Jahre lang gefragt worden, wann bringt ihr denn endlich mal ein Fernglas mit Entfernungsmesser? So, und was ist passiert? Wir haben entwickelt und wir waren nicht zufrieden. Wir haben entwickelt, wir waren nicht zufrieden. Und irgendwann haben wir tatsächlich es geschafft, ein Fernglas mit Entfernungsmesser zu bauen, das aber nicht diese üblichen Lichtverluste hat durch die ganze Messtechnik drin, sondern du hast ein richtiges Fernglas mit 91% Transmission. Das ist ja so eine Zahl, die immer gerne durch die Gazetten geht. Aber mit dem Entfernungsmesser. So, und von da an haben alle gesagt, okay, ich weiß, warum ich gewartet habe. Und das ist etwas, was natürlich uns auch motiviert und auch mich motiviert und mir wahnsinnig viel Spaß macht, dass man irgendwann sagen kann, sorry, wir haben noch nichts, was unseren Ansprüchen entspricht. Aber wir haben jetzt etwas und das haben wir weiterentwickelt.
So, ich denke, da ist auch der Punkt, ich habe 2015 meinen Jagdschein gemacht.
Ja.
Und ich würde mal sagen, dass so also das kam mir so vor, 2016, 2017 haben die Leute so langsam angefangen auf dieses Thema Nachtsicht und Wärmebild, dass das dann so ein bisschen gestartet ist. Und ich würde mal sagen, kurz vor Covid wurde das immer stärker. Dann war natürlich auch die Legalisierung von Vorsatzgeräten in Deutschland. Ja. Das ist natürlich dann der Boom gewesen. Aber
die ASP-Geschichte zum Beispiel war ja auch so ein Antreiber, ne? Wo man wirklich gesagt hat, da sind ja wirklich Dämme gebrochen, wo man sagen muss, also wenn das nicht gewesen wäre, ich glaube, wir wären noch nicht da, wo wir jetzt tatsächlich sind, auch auf Länderebene und so weiter. Es hat ja auch hier in Niedersachsen länger gedauert, bis einige Sachen gefallen sind. Aber ja, klar.
Da wollte ich darauf hinaus, dass natürlich dann auch eine Firma, wie ihr das seid, dann natürlich da auf diesen neuen Markt, der dann auf einmal entsteht, natürlich dann da auch Fuß zu fassen, ist natürlich dann auch ein Thema, weil es natürlich auch andere Hersteller gab, die es vielleicht auch schon mal vorher gemacht haben oder beziehungsweise auch die aus dem Ausland, muss man auch einfach sagen, günstigere Produkte immer ein Update. Aber du hast ja jetzt gerade einen Vorsatzgerät vor euch liegen, vielleicht könntest du einfach mal
Das ist das TM35, das ist ja unser Vorsatzgerät, das ist das erste Gerät, das wir damals rausgebracht haben. Ganz klar mit dem Ansatz, wie kann ich unsere analoge Technik so weit unterstützen, dass sie auch in der Nacht funktioniert. Und da haben wir dieses, wie ich finde, unheimlich smarte Gerät rausgebracht. Warum? Es funktioniert absolut einfach. Das heißt, du hast kein Menü, du musst es nicht einschießen. Der Akku hält eine Ewigkeit, 48 Stunden, ein ganzes Wochenende mindestens. Aber was du nicht hast, sind halt diese ganzen anderen elektronischen Fillefanz-Spielchereien, weil wir eben nicht glauben, dass das in der Jagd tatsächlich relevant ist. Das heißt, wenn ich jetzt in der Jagd bin, du bist Jäger, ich bin Jäger und wir wissen, worauf es ankommt, es kommt eigentlich darauf an, dass ich einen präzisen Schuss abgeben kann.
Richtig.
Und das möglichst mit jeder Zielobjekt, die ich zu Hause habe. Ja. Das kann ich mit diesem Gerät. Und was neu ist, was jetzt neu kommt, ist zum Beispiel auch eine Weiterentwicklung. Also jetzt kein riesengroßer Sprung, sondern wir werden das 2.0 auf den Markt bringen. Das hat einen überarbeiteten Sensor und hat eine andere Elektronik drin. Wir werden zusätzlich noch das 35 Plus rausbringen. Das 35 Plus, das ist ganz interessant, das ist dann auch schon wieder grün, weil das durch den eingebauten VGA-Sensor, also den noch besseren Sensor und ein riesengroßes Sehfeld, dann schon wieder so diese Brücke darstellt zwischen Vorsatz und Beobachtung. Wir werden keinen Katalog von thermalen Geräten auf den Markt schmeißen, wo ich mich dann entscheiden muss, okay, wie viel Meter habe ich hier oder wie viel Mikrokelvin habe ich da, sondern wir versuchen da wirklich 3-4 Produkte auf den Markt zu bringen, die 100%ig funktionieren, die aber auch interessanterweise zum Beispiel in Österreich gefertigt werden. Das heißt also hier, das Ding kommt aus Österreich. Und das macht Spaß. Und das ist das, was ich vorhin sagte. Wenn ich mit der Information, die ich jetzt habe, mit dem, was ich weiß, was auf uns zukommt, verstecken wir uns da überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Wir nehmen den Ball definitiv auf und spielen den weiter, weil wir sind Innovationsführer. Wir wollen Innovationsführer sein. Sind wir es da momentan? Nein. Definitiv nein. Da gibt es Firmen, die können das besser zum Drittelpreis. Aber das ist nicht die Idee dahinter. Die Idee dahinter ist es, nachher irgendwann ein Produkt zu bringen, so wie du sagst. Das Ding benutzt du und das nutzt du in 10 oder 20 Jahren. Das kannst du einem Alex Rogel in die Hand drücken und der kriegt es nicht kaputt.
Ja.
Er weiß auch ohne Lesen.
Und ich schwöre dir, in Afrika geht alles kaputt.
Und der kriegt es auch ohne Bedienungsanleitung zum Laufen.
Ja.
Und ich glaube, das ist das, was wir eigentlich unter Unterstützen der Jagd sozusagen verstehen.
Nein, aber das spricht doch auch zum Beispiel für sich, dass dieses Produkt über die Jahre andauert, weil wenn es keiner, also sonst wird es ja keiner, sonst wäre es ja nicht da, wenn es nicht gut wäre. Ja, also insofern.
Schöner Spruch, den habe ich mal von einem Büchsenmacher gehört, von einem Kunden von mir, der gesagt, weißt du was, das Ding, ne? Das hole ich in 10 Jahren aus dem Rucksack, wahrscheinlich ist der Akku sogar noch voll, packe es auf irgendeine Knifte, mit der ich jetzt rausgehe und es schießt genau dahin, wo es hinschießen soll. Und das ist der Ansatz, den wir haben.
Es gibt ja auch die Sicherheit.
Genau, es ist die Sicherheit und du musst dich nochmal überlegen, wie war das jetzt nochmal, welchen Knopf, welche Betätigung, was muss ich da nochmal machen. Und es ist eben das, dass du auch nicht dieser Schnelllebigkeit unterliegst sozusagen. Also wir werden die anderen Geräte, werden wir auch über Updates zum Beispiel verbessern können. Das ist auch natürlich ein riesengroßer Vorteil der digitalen Technik. Also ich verteufel die digitale Technik nicht. Wir kommen gleich noch zum AX Visio, den ich mitgebracht habe. Sie bietet auch riesengroße Challenges riesengroße Möglichkeiten natürlich, weil du relativ schnell und einfach auch mal ein Update fahren kannst. die anderen machen es vor über die Apps. Wir kennen alle die Geräte, wo du dann ganz schnell eben nochmal ein komplett neues Setup bekommst. Und das ist etwas, was wir auch machen werden in Zukunft und können in Zukunft. Und das ist, glaube ich, auch relativ unique, dass jemand in der analogen optischen Tankerwelt, in der wir uns bewegen, sowas auf einmal aufnimmt.
Im Digitalen noch angreift.
Ja. Und digital nochmal angreift. Und das freut mich persönlich sehr.
Du hast eben gesagt, dass es Händler gibt, die fragen, okay, wie sieht das in den, wie verändert sich das in den nächsten 15 Jahren? Ich glaube aber zum Beispiel, dass diese analoge Welt und die Zielfernrohr und natürlich auch Fernglaswelt, dass das auch nie wegbrechen wird. Also das wird ja für jeden immer, oder vielleicht siehst du das anders, aber ich finde, dass es da, das ist, glaube ich, das auch, was sich jeder Jäger oder jeder wahrscheinlich als erstes kauft, wahrscheinlich zum Jagdschein, zum Jagdschein, weil man ja auch mal irgendwo auf den Hochsitz geht, man begleitet ja vielleicht mal einen Jäger und das ist ja wahrscheinlich eins auch so der ersten Produkte, die man sich überhaupt zulegt, ist meiner Meinung nach ein Fernglas.
Ja, und das wird auch immer so bleiben. Also ja. was ich unheimlich spannend finde, ist, du hast es da vor dir stehen, das ist zum Beispiel der NL52, den haben wir jetzt rausgebracht. Das ist also eine Weiterentwicklung sozusagen der NL-Serie bei uns, das ist die neueste Serie, die hat ein riesengroßes Sehfeld, hat diese schlanke Form, wenn du es angreifst, hast du das Gefühl, das ist ein 42er-Glas.
Nein, das fühlt sich auch, ist einfach ergonomisch in der Hand.
So. Ja. Und da kamen dann die Fragen, ihr bringt noch ein 52er Fernglas, also ein lichtstarkes, vermeintlich Licht oder ein lichtstarkes Fernglas auf dem Markt, wo es doch diese ganze digitale Welt gibt. Ja, weil wenn du dadurch schaust, hast du ein richtiges optisches, analoges, optisches Bild. Aber mit Tiefen, mit Schärfen, mit Unterschieden, mit Entfernung. Das ist ein plastisches Bild. Und das hast du eben nicht, wenn du kannst ja auf dein Handy schauen und filmen dabei. Und das ist nicht das gleiche Bild als das, was du siehst. Das weißt du. Und jedes digitale Fernglas ist ja nichts anderes wie eine Kamera. So, das heißt, du guckst immer auf den Monitor und du wirst eben diese letzte Sprosse hinten beim Rothirsch, wirst du nicht erkennen über diese digitale Welt, sondern da brauchst du die analoge Welt. Und das zeigt, und das ist das Interessante ist eben, was ich sagen wollte, wir haben es rausgebracht und der Zuspruch ist enorm. Und nicht nur aus der Vogelwelt, sondern vor allem auch aus der Jagdwelt, weil die sagen, verdammte Axt, das ist aber richtig, richtig gut.
Ich habe noch mal einen Einwand ganz kurz. Ja. Es ist ja auch noch eine Sache, die hier dazu kommt, was bei der digitalen Welt nicht passiert oder was bei der digitalen Welt passieren kann. Und zwar hier kann der Akku nicht ausgehen und das Ding funktioniert immer.
Ja. Das kommt dazu, ja. Aber ich nehme das nochmal auf. Du hast gesagt, ne, 2015 Jagdschein gemacht. Ja. Es ist so. Also das Erste, was du dir kaufst, also das hat mir mein Ausbilder auch damals gesagt, du brauchst ein Fernglas und gescheite Schuhe. Wenn du keine Schuhe hast, rennst du nicht los und wenn du kein Fernglas hast, weißt du nicht, wohin du laufen sollst.
Ja, so ist es.
Und genauso ist es. Und deswegen, es wird immer Bestandteil bleiben. Ist die Zukunft rein digital? Nein. Ist die Zukunft nur analog optisch? Nein. Sie liegt dazwischen. Da spielen Produkte wie dieses TM, werden da eine Rolle spielen mit Sicherheit. Es wird weiterhin Produkte geben, wie zum Beispiel die NL oder EL oder auch EL Range, was du mitgehabt hast in Afrika zum Beispiel, wo du natürlich Zusatzfeatures hast, aber eben auch dieses Beobachten, dieses Aha-Erlebnis, diese Optik. Ich finde es immer toll, wenn du mit Menschen irgendwo draußen unterwegs bist. Ich mache ja auch ein paar andere Veranstaltungen draußen und die schauen durch und sagen, das ist ja Wahnsinn. Das hätte ich so noch nie gehabt.
Es geht ja auch bei dem Ganzen darum, sagen wir mal, für die Jagd, die man auch macht, das richtige Werkzeug zu haben. Das ist ja, auch ein wichtiger Punkt. Zum Beispiel, sage ich mal, ich bin jetzt sehr, sehr viel auf der Pirschjagd und sehr, sehr viel in Afrika unterwegs. Ich brauche dort eigentlich kein lichtstarkes Glas, wenn ich das einfach mal so ganz frech sagen kann. Ich brauche eigentlich nur ein Glas, was, sagen wir mal, die Entfernung misst und was klein und handlich ist. Da hatte ich ja jetzt gerade, da kommt auch bei uns dann demnächst eine Folge, wo wir das Ganze dabei hatten. Und aber das ist ja auch immer so der wichtige Punkt, ist, dass es für dieses Fernglas den richtigen Anwender gibt und für ein anderes Fernglas von euch oder beziehungsweise für ein anderes Produkt einen anderen Anwender. Es wird ja darauf angepasst, für wen das Richtige ist.
Ja, also das ist natürlich auch eine Challenge, auch eine Herausforderung für uns, dass wir eben sehen müssen, okay, also wen gibt's da draußen, wer hat jetzt noch welches Produkt? Also dieses Produkt zum Beispiel gerade, das ist jetzt ein 14er, gerade die hochvergrößernden Fernglas sind zum Beispiel für den US-Markt extrem interessant. Warum? In den USA wird komplett anders gejagt. Die setzen sich irgendwo mit dem Stativ auf dem Hügel, mit dem Fernglas, montiert oben drauf. Für das Ding gibt's ja auch einen Stativadapter. Und dann wird geguckt. Dann sitzen sie da eine Stunde oder zwei und gucken und irgendwo kommt dann irgendwo ein Kojote vorbei und der soll es dann sein. Bei uns jagen wir anders in Europa. Ne? Du hast selber gesagt, wir pirschen, also ich pirsche auch sehr viel, vor allem pirschen wir nachts inzwischen auch. Und wir gehen sehr viel auf Schwarzwildjagd. Nachtjagd spielt in den Staaten überhaupt gar keine Rolle. Und du hast diese unterschiedlichen Märkte und für diese unterschiedlichen Märkte musst du eben das richtige Produkt haben, aber natürlich auch für die Zukunft entwickeln. Und die Entwicklung von so einem Produkt, die kostet natürlich auch immens viel Geld, aber auch vor allem immens viel Zeit. Und das ist natürlich dann so ein bisschen die Herausforderung für uns, trotz all der Veränderungen am Markt, von denen du auch gesprochen hast, dann doch wieder zeitnah auch reagieren zu können. Und das dauert manchmal ein bisschen länger. Siehe hier oder siehe eben Entfernungsmesser. Aber wenn dann was kommt, dann haben wir schon ein klares Ziel und geben das nicht sofort wieder auf. Und die Entwicklung, die wir hier bei diesen Wärmebildgeräten im Vorsatzbereich haben, ist nur ein Anfang. Also es wird mit Sicherheit mehr Produkte geben und wir haben da auch ein ganz klares Ziel, was das betrifft. Und da bleiben wir dran, gerade eben auch mit dem Know-how und mit den Leuten, die wir jetzt haben. In Absam arbeiten 800 Leute. Wir sind insgesamt 1000 auf der Welt. Und von diesen 800 sind inzwischen, ich meine, es waren 70, die nichts anderes machen wie Elektronik.
Okay.
So, und dann weiß man, wo so ein Schwerpunkt gesetzt ist. Und das lässt mich eben hoffen und das freut mich eben auch.
Was mich jetzt mal interessieren würde, wenn ich das mal so vergleiche, ich bin ja manchmal bei IGAN unterwegs, da guckt man ja auch manchmal, was es so gibt. Es gibt ja, sagen wir mal, von vor 30, 40 Jahren gibt es ja auch, sagen wir mal, so riesige Klopper an Ferngläsern. Das waren ja damals so die Nachtgläser.
Die SL, ja.
Da einfach mal eine Frage. Ist dieses Produkt, ist ja, die meisten würden ja sagen, das ist wegen Durchmesser und mit allem drum und dran, ist dieses Produkt besser als die alten oder ist das einfach nur, erklär das mal, ich will jetzt nicht sagen, okay.
Also rein theoretisch, ich fange mal ganz einfach an. Also das ist also eine gute Frage, es ist auch vor allem eine Frage, die oft auf der Messe gestellt wird. Also wir nehmen jetzt einfach mal ein SLC oder wir nehmen mal den, was du angesprochen hast, dieses aufgeschäumte, bauchige, damals das erste in einem komplett geschlossenen Gehäuse auch übrigens, also auch da Innovationsführer gewesen. SL 8x56, wo gibt es noch genügend draußen auf dem Markt.
8x56 ist ja wahrscheinlich das, wenn dir ein älterer Jäger sagt, wenn du den fragst, was für ein Glas brauchst du, 8x56.
Ja, das ist natürlich heute noch so. Also in der Ausbildung, du bist erschrocken, wie viele Leute auch immer noch in der Ausbildung zu hören bekommen, kaufen sie sich ein 8x56, da haben sie das Beste, was sie kriegen können. Das ist damals sicherlich so gewesen, da gab es aber auch nichts anderes. So, und das hat sich aber schon weiterentwickelt, weil, das muss man wissen, Sehen ist ja mehr als nur eben Licht. Also wenn wir hier sitzen, hat das Sehen natürlich einen ganz anderen Einfluss auch auf das Gehirn, auf das Auge. Das heißt also, Helligkeit spielt, das sind das 25%, 30%. Also das ist eigentlich das, was vorne reinkommt.
Ja.
So, und dann hast du aber eben Faktoren wie zum Beispiel die Brillanz des Bildes, die Qualität des Bildes, die Tiefenschärfe. Du hast zum Beispiel, und das ist eben das, da komme ich jetzt zu mit den neueren Gläsern, die haben inzwischen ein größeres Sehfeld bekommen. Allein dieses größere Sehfeld sorgt dafür, dass dein Gehirn denkt, ich sehe ja mehr rechts und links, also muss das Bild besser sein.
Okay.
Und so funktioniert ja Fernoptik. Fernoptik funktioniert ja nicht so, dass da ein Aufheller drin ist, der das Bild, das du betrachtest, heller macht, sondern es funktioniert so, dass wir die Informationen, die da draußen sind, auch wenn sie dunkler sind, komprimiert und an dein Auge bringt. Und dann denkt dein Gehirn, ich sehe mehr, als ich normal sehen würde, also ist das Bild heller. So funktioniert Fernoptik, also im Beobachtungsbereich. So, und jetzt kommen wir eben mit Innovation. Da sind wir jetzt an dem Punkt, auf deine Frage, was hat sich verändert? Ja, definitiv. Also ich kann heutzutage mit dem 42er oder auch mit dem 50er kann ich deutlich mehr sehen als mit dem 56er der alten Bauart. Das hat was damit zu tun, dass natürlich die Qualität der Gläser irgendwann...
Da geht es auch dann um die Vergütung, oder?
Die Vergütung lässt nicht nach, aber du hast natürlich Schlieren drauf, du hast Schmutz drauf. Also man kennt dann immer so die Gläser, die teilweise auch zu uns in Service kommen, wo dann wirklich jemand mit der Beharrlichkeit eines Betrunkenen, hat man Ausbilder von uns gesagt, mit einem Tuch da immer drauf rumgeschubbert ist. Also es ist ja schon wieder beschlagen. Da muss ich dann wieder mit dem alten Taschentuch da die Sachen, dummerweise war Sand, Hundefutter, Tannennadeln, da ist alles drin, weißt du, und damit wird dann geschubbert. Da kriegst du natürlich, es ist wirklich so, da kriegst du jedes Bild natürlich dann kaputt. Das ist das eine. Dann hast du früher die alten Gläser, die diffundieren. Das heißt also, die Stickstofffüllung, die drin ist, die geht raus, Feuchtigkeit geht rein. Das sind alles so Faktoren, die natürlich eine Rolle spielen.
Du hast gerade, ich unterbreche dich, aber du hast gerade angesprochen, mit dem Tuch. Hast du mal nochmal eine kuriose Geschichte bei euch aus der, sagen wir mal, von was ihr wiederbekommen habt, wo du dir gedacht hast, wie geht das?
Kuriose Geschichten, wir haben gerade über Alex Rohl gesprochen. Ich glaube, das ist nicht von ihm gewesen, aber es ist zum Beispiel so, Dortmund-Messe kam auch tatsächlich mal jemand an mit einem Fernglas, das sah aus, als ob es wirklich vom Löwen durchgekaut war. Okay. Das Witzige war, ich habe ihn darauf angesprochen und er guckte mir an, woher wissen Sie das? Ich sage, wie bitte? Nein, er hat das verloren, das ist irgendwie runtergefallen und so weiter. Und der Löwe, das muss ein Löwe gewesen sein. Da waren Spuren drauf, da war die Gummiarmierung weg, das Ding sah aus. Er hätte im Grunde nur die Tonne aufmachen können und reinschmeißen. Ja. Ob wir das reparieren können? Ich sag, ja, könnte was kosten, ist ihm egal, machen. So. Und das Ding haben wir tatsächlich repariert. Das Ding kam wirklich wie neu wieder. Er kam ein Jahr später in Dortmund auch wieder auf die Messe. Da ist ja immer die große Jagdmesse, ja. Oder die große Jagdhalle, Jagdreisenhalle. Und er sagt, Mensch, sagt er, vielen Dank. Sagt er, und also, dass Sie das dann auch noch für so wenig gemacht haben. Ich sag, wie wenig? Er sagt, also, das war ein Bruchteil von dem. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, ganz am Anfang. Wir sind ein servicegetriebenes Unternehmen. Das heißt, wir verlangen von unseren Kunden viel Geld für unsere Produkte. Aber ich glaube, wir bieten dafür viel Produkt. Aber was eben auch wichtiger ist, und das ist teilweise eben viel wichtiger als nur das Produkt, ist eben viel Service hinterher. Und dann weißt du, ich hast eine Sicherheit, dann macht es dir Spaß. Und wenn mal was ist, so eine Augenmuschel oder sowas, die tauschen wir aus regelmäßig. Wir haben die Leute bei uns am Stand, die sagen, Mensch, das tut mir leid, aber ich habe eine Augenmuschel verloren. Dann sind sie immer ganz hoch erfreut, wenn sie eben dann ihr Portemonnaie ziehen. Und was kostet mich das? Ich sag, kostet sie gar nichts. Und dann sagen sie, Mensch, jetzt weiß ich, warum ich ein Swarovski-Optikprodukt gekauft habe.
Dabei geht es ja auch darum, sagen wir mal, wenn man sich sowas kauft, das man ja auch möchte, okay, es kann ja mal immer irgendwas passieren, sind wir alle nicht frei von, dass es mal runterfallen kann oder sonstiges kaputt geht, aber es geht ja auch darum, dass wenn man es, sagen wir mal, einschickt oder man es zu seinem Büchsenmacher oder zum Händler bringt, dass man es auch so schnell wie möglich wieder hat und dass man damit, also das ist für mich sowieso immer bei den meisten bei den Produkten, wenn ich mir was aussuche, geht es mir auch immer um den After-Sales-Bereich, also was passiert, wenn ich da, was passiert mit dem Ansprechpartner, ist ja genauso wie mit dem Auto, es gibt, ja.
Das ist für uns eine Riesenherausforderung, muss man sagen. Weil du hast natürlich auf der einen Seite, der Verbraucher ist es ja gewohnt, dass er heutzutage die Sachen irgendwo hinschicken kann. Ich sag mal, nimm mal Amazon, dann kriegst du innerhalb von 2 Tagen eine Gutschrift oder du kriegst ein neues Produkt.
Ja.
Ja, inzwischen wissen wir alle, was Amazon mit den Produkten macht. Die werden gleich weggeschmissen, du kriegst ein neues Produkt geschickt. Die reparieren das nicht. Und das können wir natürlich nicht. Wir können das nicht machen. Das heißt, wir müssen sowas machen. Wie lange darf sowas dauern? Es gibt eine Regel bei uns tatsächlich, 10 Tage Verweildauer im Werk. Das heißt, du schickst was ein, du kannst es direkt einschicken oder der Händler schickt es ein. Dann ist das Ding bei uns vom Eintreffen bis zum Rausgehen, ist es 10 Tage. Da hängt dann noch was zwischen, gibt es einen Kostenvoranschlag, ja, nein. Dann muss der bestätigt werden. Das zieht natürlich ein bisschen was. Wenn du schnell bist, 10 Tage, du hast das Produkt in der Regel nach, ich sag mal, 20 Tagen mit Versand, allem drum und dran, hast du das Produkt wieder da. Es kann auch mal in Einzelfällen länger dauern.
Wenn so ein Ding von einem Löwen angekaut wurde.
Zum Beispiel sowas. Zum Beispiel sowas. Oder wenn's, ne, du kriegst dann eine E-Mail von uns, wo du dann vergisst, das zu bestätigen, dass du das bitte machen sollst. Und dann hat der Postbote einen schlechten Tag. Also es kann immer was passieren. Also ich will jetzt nicht pauschal sagen, alles dauert bei uns nur 14 Tage. Es geht in vielen, vielen Fällen. Also ich sag mal, 80% der Fälle funktioniert das wirklich. Die Leute sind auch total begeistert und sagen, das ist super. Und dann bin ich eben auch bereit, dann das auf mich zu nehmen. Aber das ist auch eben das, was ich erwarten kann und darf. Diese Wegwerfmentalität, das können wir nicht und das werden wir auch niemals tun, weil dazu ist das Produkt natürlich viel zu teuer. Aber eben auch unser Anspruch ein ganz anderer.
Du hast gerade gesagt, das Produkt ist viel zu teuer oder beziehungsweise wir sind ja da in so einem High-Premium-Bereich drin. Ja. Für wen sind denn die Produkte? Vielleicht kannst du mal auch mal über die verschiedenen Serien mal einmal sprechen. Für wen? Wie auch mit dem, sagen wir mal, Preis, nicht, muss keine Preise nennen, aber einfach mit der Staffelung, für wen die Produkte überhaupt gedacht sind. Also, was die Idee dahinter ist.
Die Idee dahinter ist natürlich, sage ich mal, ein sehr hochwertiges Produkt zu schaffen, von dem du lange Freude hast. So, ja. Damit fangen wir schon mal an. Dann hast du natürlich den, der sagt, ich bin einer, der 24/7 Jahren geht, ich muss mich auf das Produkt verlassen. Definitiv unser Kunde. Du hast aber auch den, der sagt, wissen Sie was, ich gehe gar nicht so oft jagen, aber ich habe gesehen, mein Freund, der hat auch so ein Z8 oder ein Z6 oder ein SLC oder keine Ahnung. Das muss ich aber auch haben. Also das sind dann so die so ein bisschen Status natürlich auch kaufen. Und dann gibt es die dazwischen, die einfach auch Spaß haben an guter Ausrüstung. Also ich sag mal, wenn du, gehen wir mal in den Werkstattbereich. Also ich nenne jetzt einfach mal Makita so als Marke. Also ist Makita jetzt so unbedingt die beste Marke? Ich glaube, es gibt inzwischen auch andere Marken. Ich habe bei mir zu Hause den ganzen Schrank voll mit dem Zeug. Warum? Ich finde die Marke geil, ich finde die Story dahinter geil und ich mag das Produkt. Und ich glaube, es ist auch gut. Ist es so viel besser als ein Einer?
Bist du auch jemand, der die Makita-Kaffeemaschine hat?
Noch nicht.
Okay.
Das Radio ist aber ziemlich cool. Und da lege ich einfach, ich habe einfach Spaß an einer guten Ausrüstung. Es gibt Menschen, die haben Spaß an einer guten Uhr. Es gibt Menschen, die haben Spaß am guten Wein. Ne? Es gibt Menschen, die haben Spaß an guten Zigarren. Und die wollen wir natürlich auch ansprechen. Wir wissen auch, dass es eben sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt, die sagen, Mensch, bei aller Liebe, aber das kann ich mir wirklich nie leisten. Also so ein Fernglas bei uns fängt irgendwo an bei 1000 Euro. Das ist dann aber ein kleines, kompaktes Reiseglas. Mhm. So, wenn du im jagdlichen Bereich wirklich unterwegs sein willst, dann bist du bei ungefähr 2000 Euro.
Ja.
So, und dann gibt es so ein NL52 zum Beispiel, da reden wir über 3.500 Euro. Das ist verdammt viel Geld, das wissen wir auch, aber eben es gibt den, der sagt, ich möchte genau das haben, weil ich eben der Meinung bin, dass das funktioniert. Und das ist bei vielen anderen Produkten oder bei vielen anderen Sachen im Leben eben genauso. Das ist das Auto, das ist das Haus, das ist der Rasenmäher, das ist der Whisky, das ist die Zigarre, das ist eben auch dann die Optik. Und
es geht ja auch einfach darum, wie lange dieses Produkt hält. Wenn ich dieses Produkt die nächsten 30 oder 40 Jahre benutzen kann, ja, und ich das jeden Tag benutze, dann ist es halt. Dann
rechnen wir es mal um.
Dann rechnen wir das um, dann ist es okay. Aber wenn ich das Ding nach 5 Jahren mit Neues kaufen muss, dann habe ich ja direkt wieder das Problem.
Ich finde zum Beispiel spannend, wir geben auf unsere Produkte 10 Jahre Garantie.
Okay.
So. Und es gibt Menschen, die beschweren sich darüber, dass es nur 10 Jahre sind. Wenn du aber fragst, was fahren Sie für ein Auto? Ja, Mercedes. So, wie viel Garantie haben Sie auf der Karre? 2 Jahre. Ich sag, sehen Sie? Ich sag, und beschweren Sie sich darüber? Nein, sagt er, ist doch, genau. Also du hast einen Anspruch, du kannst dich darauf verlassen, es funktioniert. Und um das noch aufzunehmen, es war auch ein Kunde, auch messen, ich liebe Endkunden messen, weil du kriegst so viel zurück. Da steht dann da, ach wissen Sie was, sagt er, wenn ich dann so mein EL auf dem Schoß habe und ich sehe kein Wild, dann freue ich mich, dass ich dieses EL in der Hand habe. Weißt du, natürlich so, und das ist genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Es gibt Menschen, die haben Spaß an einer schönen Ausrüstung, an einer tollen Ausrüstung. Ob das die Bergel-Aufschnittmaschine ist oder ob das eben dann die Kaffeemaschine ist, die da irgendwie für 3.500 oder 5.000 Euro stöhnt, ein Espresso da irgendwie in den Morgen entlässt. Für diesen einen Kaffee, eine 5.000 Euro Kaffeemaschine. Und einfach sagst, okay, warum? Weil ich es kann, weil ich es will. Und das ist der Punkt. Und da hast du halt Standardprodukte, wie die Ferngläser, wie die Zielfernrohre, die wirklich funktionieren, die wirklich super sind. Und da macht sich natürlich jetzt der Markt für uns auf. Und ich habe das andere, habe ich dir ja auch dahingestellt und dir was dazu gesagt, das AX Visio zum Beispiel.
Da können wir gerne mal, wenn du möchtest, nehme ich es in die Hand oder beziehungsweise.
Ja, nimm mal gerne in die Hand. Also ich weiß ja, wie es funktioniert. Durchgucken bringt jetzt hier im Studio wenig. Aber das ist das Spannende zum Beispiel. Und hier siehst du tatsächlich jetzt diesen nicht diesen Versuch, sondern diesen gelungenen Umsetz, diese gelungene Umsetzung von analoger optischer Technik. Mhm. Und digitaler Technik. Das heißt, wir haben das Ding schlau gemacht. Das ist ein Fernglas, da kannst du durchgucken, da drückst du auf eine Taste und das Ding sagt dir, was das für ein Vogel ist. Ganz einfach. Steht unten drin, so einfach kann man es sagen. Also du kannst bis zu 9000 Vögel auf der Welt identifizieren und kriegst gleichzeitig ein Foto, kriegst gleichzeitig die Geodaten abgespeichert. Diese Daten hast du und die kannst du dann, wenn du möchtest, zum Beispiel über eine App rausholen aus dem Gerät, kannst sie dann weiterverarbeiten.
Zeig das mal einmal so in die Kamera.
Genau.
Wird man wahrscheinlich, ich bin nicht sicher, ob man es hundertprozentig erkennen kann, aber hier oben ist auch ein, ich beschreibe mir einmal nur, was ich sehe. Ja? Hier ist ein kleines Drehrädchen mit einem, jetzt eingestellt auf einen Vogel. Es sind, glaube ich, 8 Modi, die man dort einstellen kann.
Genau, oder? Das sind 8 verschiedene Modi. Du hast den Vogel, das ist diese Vogelbestimmungs-App sozusagen oder die Vogelbestimmungsfunktion. Die wird mit jedem Mal auch besser. Das heißt, da ist so ein bisschen KI drin. Das heißt also, jedes Mal, wenn das Gerät eine Überprüfung oder eine Identifizierung durchführt und eine positive Bestätigung bekommt, dann merkt sich das Gerät eben diese Bestätigung und dadurch wird das Gerät tatsächlich jedes Mal besser und jedes Mal schneller, vor allem in deiner persönlichen Anwendung. Da in der Mitte sieht man es vielleicht drin, da ist eine Kamera drin, da ist eine Digitalkamera drin, eine 4K-Kamera, genau. Also hier die digitale Welt in das Fernglas geholt und wenn du es jetzt wieder umdrehst, dann siehst du eben die Vogelfunktion, ja. Du siehst eine Kamerafunktion, das heißt, du kannst damit 1000 Fotos machen, du kannst eine Stunde Film drehen. Jetzt mal wieder weg von der Ornithologie hin zur Jagd, da wo wir jetzt gerade sind. Du sitzt bei dir im Revier, das Rotwild tritt aus und du sagst dir, wie toll ist das denn?
Oder du kannst Böcke bestätigen.
Oder du kannst Böcke bestätigen. Du kannst ein Video davon drehen, was da draußen passiert. Du kannst, wenn du, du hast vorhin gefragt, Mensch, könnte ich damit auch jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt jagen gehe und einen Schuss mache? Ja, du jetzt nicht, weil du machst ja den Schuss. Aber dein Mitjäger zum Beispiel, der könnte das ganze Szenario einfach filmen, ohne dass er jetzt dir Handy rausholt, mit einer vernünftigen Brennweite eben, sodass du tatsächlich dann auch eben im Nachhinein nochmal eine Erinnerung hast.
Wie funktioniert das? Du hast gerade Handy gesagt. Ich kann das Ganze aber auch mit dem Handy spiegeln, oder?
Du kannst zum Beispiel Live-View machen, du kannst durchgucken.
Also das heißt, ich könnte das jetzt, sagen wir mal, mein Kumpel, der daneben, ja, kann ich das Handy in die Hand geben und der kann genau sehen, was ich sehe.
Er sieht das, was du siehst. Du kannst ihm sagen, mach mal ein paar Fotos davon. Dann kann er auf seinem Handy, auf seinem Device sozusagen, kann er draufdrücken. Ich bringe immer das Beispiel. Ich habe eine 13-jährige Tochter, die sehr handyaffin ist, sagen wir mal so. Und wenn ich der jetzt sage, wir gehen jetzt raus in die Natur und beobachten was, dann sagt sie, boah, lass mal, das ist noch gut sein. Ne? Aber wenn ich ihm rausgehe und sage, pass auf, ich nehme das Ding mit und du darfst dein Handy sogar in der Hand behalten. Wir verbinden die mal miteinander. Du kannst bis zu 5 Geräte koppeln und dann kannst du gucken. Also da sind wir jetzt bei der Naturbildung, wir sind bei der Familienbildung, wir sind in vielen Bereichen, die wir damit bespielen können. Du hast die Mammals-App, du kannst Säugetiere bestimmen, du hast aber auch eine sogenannte, die finde ich ziemlich cool, zeige ich dir nachher nochmal, das ist diese, ich sehe was, das ist Sunni-Funktion. Das heißt, bedeutet, also du kannst das, was du siehst, markierst du und dann gibst du das Glas weiter und dann wird derjenige eben über kleine Pfeile dahin geführt, was okay, du markiert hast. Denk mal an die Bergjacht. Ja. Wir waren jetzt am Montag, Dienstag, waren wir mit einer Gruppe von Händlern, waren wir in Österreich und bei doch sehr heißen Temperaturen oben im Berg. Und da waren halt die Gämse unterwegs. So, und dann ging es halt los. Wo denn? Da denn? Ja, dann siehst du da unten dann die Zirben und dann siehst du da den Bergkamm. Und dann ist da dieses sichelförmige und da ist ein Schneefeld und dann, komm, lass uns weitergehen. So. Und bei dem Ding hast du einfach gesagt, klick, ich habe sie dir markiert, bitteschön, guck mal. Und dann, boah. Und das finde ich eben so spannend. Und das ist diese digitale Welt, die wir mit der analogen Welt jetzt kombiniert haben.
Das ist auch einfach Innovation.
Es ist Innovation. Wir haben das Ding vorgestellt. Das war auch sehr, sehr spannend in Vegas auf der CSI, der größten End-Consumer-Messe für elektronische Geräte. Wir haben mehrere Preise dafür bekommen. Wir waren in der Tagesschau. Das ist für ein Unternehmen, für uns schon so, dass du sagst, ey.
Also, Rockstars.
Das ist Rockstar. Ja, ja, genau. Wir sind Rockstars. Und also sind sie zumindest alle wiedergekommen, die da waren. Und das ist auch so. Und man darf es nicht reduzieren auf diese Vogelbestimmung, die ich cool finde, weil das der erste Aufhänger ist. Aber ich glaube eben auch, dass du tatsächlich in der Jagd, und da sind wir wieder zack bei deinem alten 8x56 oder vielleicht auch eben beim Opa, beim Vater, der immer fragt, warum soll ich mir jetzt noch ein neues Fernglas kaufen?
Das ist der Grund. Eine Frage dazu, wie ist das denn zum Beispiel, wenn ich ein Tier beschossen habe, das aber nicht sehe, wo es hingegangen ist? Ist das dann auch möglich, dass wenn ich das vorher markiert habe, mir das Fernglas dann das wieder anzeigt?
Nein, das funktioniert natürlich nicht, weil die Markierung läuft über die Geodaten.
Okay.
Also es geht dann nur dahin, wo du, es ist kein Entfernungsmesser drin, sondern es funktioniert tatsächlich über Geodaten.
Alles klar.
Was du natürlich dann hast, wenn du mitgeguckt hast und du hast es gefilmt, sag ich mal, den Impact. Dann kannst du natürlich sagen, komm, wir gucken uns das Video mal an, dann können wir genau sehen, wo es hinläuft. Weil der eine schießt, ist dann vielleicht erstmal im ersten Moment
überrascht. Macht ja auch Sinn. Ich sag mal jetzt gerade nochmal dann zurück auf den, sagen wir mal, den Bereich in Afrika, ist es natürlich dann auch so, dass der Berufsjäger ja sowieso immer daneben steht und guckt, wie der Schuss gerade auch, wie es war. Und da ist natürlich dann die Sache auch einfach, dass wenn man es mal kurz filmt, kann man natürlich auch direkt gucken, wie war der Schuss, weil, sind wir mal ehrlich, die Tiere in Afrika sind ja ein ganz kleines bisschen schusshärter.
Ja.
Da ist es dann auch manchmal einfacher, vielleicht dann auch dann zu gucken, wo war der Anschuss geht dann der Schnurstracks hin.
Was ich spannend finde, ist eben, du siehst diese beiden Sterne.
Mhm.
Die beiden Sterne sind zum Beispiel Plätze, da kannst du andere Apps noch aufsetzen. Also ich glaube, das sind jetzt aktuell drauf Schmetterlinge und Libellen.
Ja.
So, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Mensch, ich kenne jemanden, der ist App-Entwickler und der hat eine App entwickelt, mit der ich zum Beispiel Altersbestimmungen beim Rotwild machen kann. Also wirklich eine richtig gute Altersbestimmung beim Rotwild. Dann können wir diese App mit dem Gerät verbinden. Also das, was wir da geschaffen haben, ist im Prinzip nichts anderes wie eine Hardware, wie ein Handy. Und laden wirklich jeden herzlich dazu ein, eine App zu entwickeln oder zumindest, wenn er eine App hat, wo er sagt, ich brauche eine offene Device, ich brauche eine Schnittstelle, ich brauche die Kamera zum Beispiel, die da drin ist, dann können wir das, machen wir einen Deal. Dann können wir das nutzen, dann können wir das eben anbieten, auch den Usern, die das anbieten und können sagen, Altersbestimmung oder Afrika, Wildtiere, du kannst alles Mögliche machen. Also es wird jetzt nach und nach auch Updates auf dieses Gerät oder für dieses Gerät geben. Die ziehe ich mir dann übers Handy, über so einen App-Garden sozusagen und da habe ich die und dann kann ich die eben auf diese Punkte setzen und kann damit durch die Welt laufen. Und auch hier der gleiche Vorteil, den wir vorhin schon bei der ganzen Thermalgeschichte hatten, es werden regelmäßige Updates gefahren. Das heißt, du kannst wirklich das komplette Setup von dem Gerät überdenken, weil das Motherboard, das da drauf ist, eben halt neu programmiert wird und dann macht es auf einmal ganz neue Dinge. Die Hardware, das Fernglas in Kombination mit einer Kamera bleibt gleich. So, bloß wo du es einsetzen willst, das entscheidest nachher du.
Olaf, jetzt werden böse Zungen würden sagen, brauchen wir das überhaupt in der Jagd? Wird das nicht alles dann digitaler und geht das weg von der, ich bin jetzt einfach mal so ganz dreist und sag ja, dann von der Ethik und gibt's dann, also ich bin ja da sowieso anders eingestellt, aber vielleicht auch mal, um die Leute dann anzusprechen, die dann sagen, okay, das brauchen wir alles nicht, das, was du eben gesagt hast, das Fernglas von vor 40 Jahren, das tut's auch. Ich finde aber, das ist meine Meinung dazu, du kannst ja gleich nochmal sagen, wie du das siehst, ich finde, dass es auch einfach den Schuss oder beziehungsweise das Ansprechen sicherer macht, oder nicht den Schuss direkt sicherer macht, aber dass man sich sicherer sein kann, dass man vielleicht nicht etwas Falsches macht. Natürlich das Finger krümmen am Ende des Tages, da ist jeder für sich selbst verantwortlich, aber ich finde bei sowas macht es natürlich auch, das sagen wir mal durch die Qualität und durch die Brillanz und durch das Film, finde ich, macht's. Das gibt ein Sicherheitsgefühl.
Das ist, ich glaube, das weißt du auch, das ist eine schier endlose Diskussion,
ja,
diese Ethik. In
der Deswegen habe ich gedacht, ich spreche das jetzt mal einfach mal ganz
vollkommen fies an. Richtig, also du, da rennst du bei mir offene Türen ein. Also, lass uns mal so anfangen. Als wir damals den Rotpunkt entwickelt haben, also Swarovski Optik war der erste Hersteller, der den Leuchtpunkt, der für uns Standard ist inzwischen, für jeden Jäger da draußen ist das Standard. Als wir den rausgebracht haben, gab es einen riesen Aufschrei, das ist unethisch. Warum? Weil du... die haben gedacht, das ist so eine Art Zielmarkierung oder wie auch immer. Hat ja nichts anderes damit zu tun, dass du eben, und jeder, der es heutzutage nochmal versucht, mit normalen Vierer Absehen da im Dunkeln oder im Halbdunkeln irgendwo einen guten Schuss anzubringen, der wird ganz schnell den Rotpunkt vermissen. Es gibt ein paar Altvordere, die hat es, das ist auch gut so, die können damit auch umgehen. So, da fing die Diskussion damals schon an. Ellenlang. So. Dann geht diese Diskussion ja weiter. Wir können jetzt das Weiterführen über die Thermalgeschichten zum Beispiel, das ist ja rauf und runter. Ist das richtig, ist das nicht richtig? Fakt ist, wenn ich jetzt bei uns ins Revier zum Beispiel schaue, wir haben im letzten Jahr haben wir bei uns im Revier 86 Sauen geschossen. Wir hatten eine perfekte Altersstruktur, wir hatten nicht einen einzigen Fehlabschuss. Warum? Du kannst viel besser ansprechen, bevor du schießt. Das bedingt dadurch, dass du eben die neue Technik hast. Ob du sie einsetzen willst oder möchtest oder kannst oder musst. Das
Oder wie,
das ist ja immer noch das andere Thema. Also ich finde es ja dann immer spannend, wenn ich dann bei der Endkundenmesse, wenn dann jemand fragt, ja, kann ich damit auch eine Trophäe ansprechen? Und du sagst, hä? Sie wollen das Ding doch nur haben, um Schwarzwild zu bejagen, oder? Ich sage, Trophäenbejagung in der Nacht mit Wärmebildvorsatz? Nein, das ist nur, ich will nur ansprechen. Da sind wir wieder bei einem Punkt. Es gibt eben die da draußen, die tatsächlich dann darüber nachdenken und sagen, du kannst es nicht ändern. Hinten die letzte Entscheidung trifft immer derjenige, der den Abzug betätigt.
Ja.
Und da kannst du natürlich immer nur appellieren, sei es über die Verbände, sei es über den Freundeskreis, sei es über den Jägerkreis, wo man sagt, pass auf, das, was du da gemacht hast, ist nachvollziehbar, aber Entschuldigung, scheiße. Oder du hast eben den, der sagt, pass auf, die Tatsache, dass du nicht geschossen hast, das finde ich richtig gut, weil das und das und das und das. Aber das ist eine Diskussion, da muss sich jeder selber natürlich sehen und
genau darauf wollte ich hinaus.
Also. Und einordnen, was will ich für ein Jäger sein? So.
Ja.
Es gibt den, der den Druck hat, es gibt den, der 20, 30, 40.000 Euro Wildschaden hat. Mit den Leuten habe ich auch schon gesprochen, die sagen, wissen Sie was, das ist mir scheißegal. Wissen Sie, ich zahle hier ein Vermögen, ich werde da jedes Tier, das rauskommt, werde ich zur Seite nehmen. So, und kann ich nachvollziehen, ist aber nicht richtig. Aber das muss jeder für sich alleine machen. Die technischen Entwicklungen, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube eben, dass die technischen Entwicklungen den Jäger da immer unterstützen. Ballistikturm zum Beispiel.
Eine kurze Sache dazu. Es ist ja auch so, dass es auch immer eine neue Generation Jäger gibt. Ne? Das kommt jedes Jahr kommen ja Jungjäger dazu, auch ich glaube, das alte Altersdurchschnitt geht dabei auch ein bisschen runter. Und ich glaube, dass auch natürlich die Zielgruppe sowas viel interessanter findet, als sagen wir mal jetzt der 70 Jahre, ich will da jetzt keinem das absprechen. Ich kenne auch genug Jäger, die 70 Jahre sind und die größten James Bond mit allen Gadgets sind. Aber ich denke, das ist ja auch vielleicht für eine andere Zielgruppe dann auch
irgendwo. Das Ärgerliche in der ganzen Situation ist allerdings, dass die jetzt gerade neu einsteigen, nicht die sind, die sich das unbedingt leisten können.
Ja.
Und die das nicht einsetzen würden, sind eher die sich das leisten könnten.
Okay.
Also das ist natürlich die Challenge für uns dann dementsprechend, auch da, sag ich mal, den Markt zu finden. Nein.
Du hast gerade Ballistikturm angesprochen.
Ballistikturm, also um das nochmal kurz aufzugreifen. Also als wir die Ballistiktürme gebracht haben, wo dann auch dieses motivierte, schießen Sie doch mal größere Distanzen. auch Riesendiskussionen gehabt.
Ich muss ehrlich sagen, als meine erste Waffe, ich habe das, Z6i drauf gehabt und musste natürlich auch sofort einen Ballistikturm drauf haben. Ja. Habe ich nie benutzt. Nicht einmal.
So, da sind wir bei dem Punkt. Ja. Es hat ja auch viel damit zu tun, habe ich etwas, weil ich es wirklich einsetzen will, oder habe ich es, weil ich es eventuell einsetzen könnte.
Ja.
So, wenn ich eine G-Klasse vor der Tür stehen habe mit 650 PS, sind wahrscheinlich die 650 PS und meine, für mich und meine Frau eh zu viel. Ich kann die in Hannover Innenstadt nicht ausfahren, das ist so. Ich sollte es zumindest nicht tun. und die Karre hat wahrscheinlich einen so hochempfindlichen Lack, dass ich damit auch unbedingt nicht in mein Revier fahren sollte. Und denn da habe ich dann meistens immer noch eine andere Karre. Meistens ist es dann der Lada Niva oder der Suzuki Jimny, den ich dann irgendwie durch die Gegend fahre, weil mit dem kann ich es ja machen. So, das ist genau der Punkt. Also ja. wir kreieren natürlich, wir sind natürlich innovativ, wir kreieren Produkte, Materialien, Waffen, Geschosse, Laborierungen, mit denen man sonst was machen kann. Zum Mond fliegen, wenn es sein muss. Tue ich es dann? Nein, aber ich könnte es, wenn ich es wollte. Und da sind wir auch wieder bei dem, was ich gerade eben gesagt habe, dieses, ich will es aber haben. So, und dann dampft es sich relativ schnell ein auf einige wenige Produkte. Ein gutes Spektiv zum Beispiel. Wir haben so ein kleines Spektiv rausgebracht, das ATC. Das ist unfassbar klein und kompakt. Ich behaupte mal, das gehört in jeden Jagdrucksack. So, du hast inzwischen aber auch hochvergrößernde Zielfernrohre. Brauche ich die im Revier zum Schießen? Nein. Zum Ansprechen? Vielleicht. Also ich sehe dann schon eher, was ist das für ein Grenzbock da hinten? Lohnt es sich noch ein bisschen länger zu sitzen? Oder, weil schießen werde ich mit 28-facher Vergrößerung nicht.
Nein.
Ne? Aber ich kann mit diesen Varianten, die ich habe, mit diesen Entwicklungen, die ich habe, kann ich eben, gibt es mir neue Möglichkeiten und neuen Spaß, auch an der Jagd. Also ich meine, warum machen wir einen Jagdschein? Doch nicht, um jagen zu gehen. Sondern wir machen einen Jagdschein, um uns ständig neue Ausrüstung zu kaufen.
Das ist ganz wichtig, ja.
Das ist doch unsere Berechtigung dafür. Hast du schon wieder eine neue Waffe? Nein. Wieso ist der Schrank schon wieder größer geworden? Ja, das ist doch der Punkt.
Ja.
Und ich finde das immer so spannend. Und wenn du da eben, und das macht mir halt so viel Spaß.
Kennst du den Spruch, die größte Angst ist, dass wenn ich sterbe, dass meine Frau alles verkauft für den Preis, den ich ihr genannt habe, für das ich es gekauft habe?
Genau, ja, absolut. Und das ist mit sich, da ist so viel Wahrheit dran. Da ist so viel Wahrheit dran. Also wenn du mit Jägern draußen sprichst und du, Mensch, neues Fernglas, ja, was wollen sie denn damit? Naja, ein bisschen pirschen gehen und so und alles klar. Ja, ich habe aber noch drei andere. Ich sag, drei andere? Ich meine, dass ich drei andere habe, ist klar, weil ich arbeite bei Swarovski Optik, ich habe viel Optik. Aber es ist ja auch so, dass die Menschen dann sich auch nicht trennen davon und sondern dann wirklich sich nochmal was Neues dazu holen wollen. Und das finde ich eben so faszinierend. Also dieses haben wollen, das Neue, da sind wir, glaube ich, mit als ich
will jetzt Jäger sagen, und Sammler.
Jäger und Sammler hat ja auch irgendwo eine Berechtigung. Was ich aber sagen wollte, ist auch, dass ich jeden herzlich einladen möchte. Wühlen Sie mal den Schrank durch. Schauen Sie mal, wenn Sie irgendwo eine Swarovski Optik noch finden, einschicken zu uns. Wir checken das durch und dann verkauft man das an junge Jäger. Das ist zum Beispiel eine Empfehlung, die wir auch immer aussprechen. Bevor du dir jetzt wirklich einen Kompromiss eingehst oder eine vermeintlich schlechte Optik ist doof. Also eine Optik kaufst zum kleinen Preis, wo du vielleicht dann eben dann doch nach zwei Jahren sagst, hätte ich mal das Geld gespart. Also es ist wirklich so, wenn du hattest vorher noch so Portale angesprochen wie Igan und so, du findest kaum oder gar nicht gute gebrauchte Optik von Swarovski. Gibt es nicht. Entweder wird sie benutzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, oder sie verschwindet irgendwo im Schrank, weil man sich dann nicht davon trennen möchte. Und das sind natürlich dann auch noch so die Bereiche, die wir haben. Also das ist dann auch wieder dieser Sales Service, der After Service. Das heißt also, wenn ich mich für ein gutes Produkt entscheide, dann kann ich das in 10 Jahren auch wieder fast, ich will nicht sagen zum gleichen Preis, aber ich kriege verdammt viel Geld dafür wieder. Und das macht es natürlich dann auch so sinnvoll.
Dann habe ich jetzt mal eine Frage an dich.
Ja.
Wenn ich jetzt Jungjäger bin oder beziehungsweise gerade einen Jagdschein gemacht habe, was würdest du sagen, ist ein Must-Have von euch oder die zwei Produkte, wo du sagst, Zielfernrohr, Fernglas, was würdest du sagen, das ist es?
Das muss man haben. Das kann ich dir sofort sagen. Das ist ein 2-12x50 Z6.
Okay.
Zweifache Vergrößerung, riesengroßes Seefeld für die Drückjacht. Man ist als Jungjäger nicht unbedingt sofort zu so vielen Drückjachten eingeladen, dass es sich lohnt, ein eigenes Drückjagdglas zu kaufen. Also ideal, super. 12-fache Vergrößerung zum Ansprechen, fantastisch. Zum Schießen kriegst du auch noch ruhig gehalten. 50 Objektivdurchmesser, sensationell, reicht für alle Varianten bis in die späte Dämmerung hinein. Kleiner Tipp, die Vergrößerung nicht auf 8-fach stehen lassen, sondern wirklich mit der Vergrößerung auch mal runtergehen auf 6 oder 4. Das Bild wird viel heller. Und ein 8,5x42 Fernglas.
Okay.
EL. Das ist so das Universellste immer noch. Liegt, ich sag mal, unter 2000 Euro auf jeden Fall. Aber da hast du zwei Produkte, mit denen du richtig durchstarten kannst. So, und dann wirst du ganz oft feststellen, so nach 2 Jahren, ich glaube, ich brauche da vielleicht doch noch eine Ergänzung. Oder die Jagd taugt mir nicht, ich höre auf damit, was hoffentlich nie passiert. Aber ich glaube, ich muss doch nochmal umswitchen. Aber ich fange nicht sofort an mit Kompromissen. Okay. Nichts ist schlimmer als so ein Kompromiss, den ich den Leben lang um mich rumschleppe und dann immer weiß, ach verdammt, ich weiß, es gibt was Besseres. Und lieber länger drauf warten, lieber ein bisschen sparen, mal gucken, wie gesagt, Bekanntenkreis, Familienkreis oder eben auch die ganzen Portale, die es gibt, einfach mal schauen. Selbst wenn man einen Händler fragt, einfach mal sagen, Mensch, kriegst du mal irgendwie was Gebrauchtes rein. Und dann ist man gut aufgestellt.
Hast mich vollkommen von dem Ganzen überzeugt. aber eine wichtige Frage.
Ja.
Kahles.
Ja.
Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Vielleicht könntest du da mal einmal den Zusammenhang so ein bisschen erklären, weil ich glaube, das ist ja auch noch ein spannendes Thema.
Ja, Kahles ist ein absolut spannendes Thema. Kommt ja auch aus Österreich, aus Wien, aus Guntramsdorf. Kahles ist ja der Erfinder des Zielfernrohrs eigentlich. Die haben jetzt gerade, also wir feiern dieses Jahr 75 Jahre und Kahles hat letztes Jahr 125 Jahre gefeiert, also doch deutlich älter. Was ganz spannend ist, gehört seit 50 Jahren zu uns. Also ist wirklich seit 50 Jahren schon Teil der Swarovski-Optik-Familie, aber halt mit einem anderen Schwerpunkt. Kahles hat den Schwerpunkt absolut im sportlichen Bereich, im Long-Range-Bereich. Mhm. Also die K-Serie, da haben wir jetzt auch gerade ein neues vorgestellt, was auch schon wieder so ein Meilenstein ist. Hat lange drauf gewartet, eine komplett neue Plattform für den Sportschützen, Long-Range-Bereich. Jetzt werden sich wahrscheinlich einige gelangweilt abwenden und sagen, oh, Sportschützen, Long-Range, das ist in Deutschland kommt das Thema so ganz langsam.
Man merkt aber tatsächlich, dass die Leute da immer interessierter an dem ganzen Bereich sind. Also das ist, ja.
Also das ist ja, wenn du dann irgendwann, wo willst du deine Skills austoben? Ich sag mal, wo willst du deine Fähigkeiten?
Es geht ja da auch gar nicht, es geht ja auch gar nicht direkt um das Jagen, sondern es geht ja da tatsächlich um auch das sportliche Schießen.
Genau, das sportliche Schießen. Ja. Wo kann ich dann, sage ich mal, wirklich nochmal dazulernen? Also ich sag mal, ich kann bei der Bestimmung des Rehwills kann ich nicht mehr dazulernen. Beim Schießen auf 100 Meter, ja, es gibt den einen oder anderen, da wundert man sich, der schießt tatsächlich eine Salatschüssel zusammen auf 100 Meter. Aber es gibt eben auch den, der sagt, Mensch, ich bin auf 100 oder 150 oder 200 Meter, bin ich wirklich gut. So, mit dem BTF, da sind wir wieder beim BTF. Und mit dem BTF kann ich mich eben weiter rantasten an Grenzregionen. Und das Interessante eben beim BTF, das hat auch nochmal natürlich was mit der Ethik zu tun. Ich merke dann irgendwann, wo ist für mich eine persönliche Grenze? Also es ist beim Weitschießen, beim BTF-Schießen oder beim Ballistikschießen ist es nicht unbedingt das noch weiter und noch weiter und noch weiter, sondern tatsächlich auch diese Weitschussseminare, die gemacht werden, das sind für mich manchmal eben auch so vielleicht Weitschussverhinderungsseminare, ja. Weißt du, wo man einfach sagt, okay, ich habe für mich jetzt persönlich, also da gehört ja mir zusammen, ich als Schütze, die Waffe, die Munition, meine körperliche Verfassung und so weiter und so fort, setze mir eine persönliche Grenze bei 200. Oder bei 150. Vielleicht sollte sie bei einigen auch bei 80 sein oder 50. Aber ich kriege eine Grenze, wo ich sage, hier bin ich safe. So, und dann gibt es eben denen, die sagen, ich möchte aber über diese Grenze hinaus. Das Problem ist nur leider in Deutschland, das ist ein Aufruf jetzt an alle, wir brauchen mehr Schießstände, wo man eben mehr als 200 Meter schießen kann. Ja. Vielleicht 300 oder 400, um diese Skills auch auszuprobieren. Und da ist Kahles tatsächlich mit der K-Serie weltweit, muss man sagen, richtig gut unterwegs. Reden wir über einen riesengroßen Anteil? Nein, wir reden über so einen kleinen Anteil. Also da gibt es Marken, wie du hast vorhin gesagt, Vortex zum Beispiel. Das ist ein unfassbar riesengroßer Markt, der sich aber so extrem auch spezialisiert hat. So, und wenn...
Was ich aber zum Beispiel super interessant finde, ich habe ja letztes Jahr so ein bisschen mich in das IPSC reingetan, da ist zum Beispiel in jedem amerikanischen Video... Ja, war immer Top 1. Ich bin gerade nicht hundertprozentig sicher, wie die Zahl ist, aber es war immer das Kahles IPSC.
K18.
Ja, also das war immer genau. das Nonplusultra aus Österreich. Ultra.
Und wenn dir das gelingt, und das ist uns gelungen, dann haben wir wieder so einen kleinen Meilenstein. Aber die große Masse ist es eben nicht. Und da wollen wir eben auch viel mehr machen noch mit Carlis. Aber Carlis, um deine Frage nochmal zu beantworten, eine hundertprozentige Tochter von Sporowski Optik, Fertigung in Österreich, gehört zum ganzen Firmenkonsortium dazu und macht auch Spaß. Es ist ein tolles Produkt, tolle Leute und die Optionen nach vorne, die sind schon wirklich riesengroß. Also wenn du die neuen Sachen anguckst, aber es macht ja auch Spaß, muss man ja wirklich sagen. Also wenn du so einen Tag wirklich mal die Möglichkeit hast, auf 5, 6, 700 Meter zu schießen, mit einer 6,5 Creedmoor oder sowas, jetzt nicht unbedingt mit einer 308er anrücken.
Geht aber auch.
Geht auch, klar, logisch, aber dann ist aber 700 schon Schluss. Ja. Aber das ist schon krass. Und du kriegst natürlich dann auch wieder eine Sicherheit rein, wenn dann jemand sagt, Mensch, wissen Sie was, der Fuchs, der ist aber 230 Meter weit weg. Und was? Ja, wo ist das Problem? Und wenn das funktioniert, und das muss funktionieren, also ich sag mal, wir haben ja nicht umsonst diese ganzen Sprüche, Ehrenschild und ne, was wir nicht alles machen sollen und hegen und pflegen und dies und das, das kann ich nicht, wenn ich nicht übe, das kann ich nicht, wenn ich nicht sicher bin, das kann ich nicht, wenn ich eine gute Ausrüstung habe, wenn ich keine gute Ausrüstung habe, sondern immer mit so einem kleinen Fragezeichen durch die Gegend laufe und sage, na, ob es heute wohl hinhaut, mal sehen. Das gab's früher, glaube ich, viel mehr. Ich glaube eben auch, dass die Jungjäger, die du angesprochen hast, die haben da auch einen anderen Anspruch dran. Wir müssen, glaube ich, aber auch aufpassen, natürlich auch als Hersteller, dann nehme ich uns natürlich auch so ein bisschen in die Pflicht, nicht, dass wir jetzt sagen, wir haben jetzt ein Produkt für dich, da funktioniert alles alleine.
Ja.
Das wird nicht passieren. Also ich weiß nicht, da hast du wahrscheinlich beim Alex nicht gesehen, aber das DS zum Beispiel. Das DS ist ja zum Beispiel ein Zielfernrohr mit automatischer Anpassung, Zielanpassung.
Ja, ich habe das. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Ich habe es, glaube ich, bis zum größten Reiz oder Ausreiz des Produktes gesehen, wie weit man und wie gut man mit diesem Produkt jagen kann.
Ja.
Also da bin ich auch, da war ein Bekannter von mir, der mit dem DS gejagt hat und dem ging es tatsächlich auch um das Long Range. Also wir sprechen jetzt mal hier nicht über die Ethik, weil manche schießen auf 80 Meter auch krank. Er hat es auf 800 Meter nicht krank geschossen, sondern
getroffen
und das auch mit perfekten Schüssen. Okay. Und das war mit dem DS. Und ich fand das echt krass.
Ja.
Also muss ich auch einfach ehrlich sagen.
Ja, also das ist genau so ein Thema. Als wir das rausgebracht haben, dann kamen natürlich die ersten um die Ecke und gesagt, ja, und dann montierte das jetzt auf eine Lafette und dann brauche ich nur noch auf den Knopf am PC drücken, so, weißt du? Diese Geschichte, die ja in den USA auch damals hochgekocht ist, wo das einer anbieten wollte. Aber das ist eben nicht so, sondern es ist eine Unterstützung. Es ist für uns ist es Techniktransfer, Know-how-Transfer, zu zeigen, was es ist. Wir haben damals das erste, was die wenigsten wissen, wir haben damals das erste LAS, also lasergestützte Zielfernrohr tatsächlich oder Entfernungsmesser gestützte Zielfernrohr entwickelt und gebaut. Wir waren aber damals leider viel zu früh. Dann haben die Leute gesagt, was ist das? Nein, das ist nichts. Also, und wir waren mit einem Produkt, das richtig gut ist, viel zu früh am Markt. Der Markt war noch nicht so weit. Und das ist genauso, wie du gesagt hast. Das entwickelt sich ja auch. Also die Jäger entwickeln sich ja weiter. Wir haben sicherlich den 60-, 70-Jährigen. Ich habe eine ganz interessante Zahl am Montag gehört von meinem Kollegen, der den Customer Service leitet, auch mit. Der hat gesagt, wir haben, was waren das, 10.000 registrierte Zielfernrohre bei uns. Durchschnittsalter 61 Jahre.
Okay.
Wo du sagst, okay, also es sind tendenziell schon die Älteren. Und jetzt, und das ist natürlich jetzt so, 61 Jahre registriert. Okay, da sind einige bei, die sind älter mit Sicherheit. Es gibt auch einige, die jünger sind. Aber ich finde, das ist so eine spannende Zahl. Und das entwickelt sich weiter. Du hast früher dein Produkt nicht registriert. Du hast dich nicht darum gekümmert. Du willst jetzt aber einen Backservice. Du willst jetzt eben auch mehr Informationen
haben. Updates.
Updates haben und so weiter. Und um auf das DS zurückzukommen, das ist eben auch ein Produkt. Das ist dann, als es neu rausgekommen ist, in der zweiten Auslegung sozusagen, ist es wirklich enorm gut angenommen. Ist nach wie vor eins unserer Top-Seller. Tatsächlich, weil es unique ist sicherlich in der Art und Weise, wie es funktioniert. Und dass es funktioniert, hast du ja jetzt selber auch berichtet. Muss ich jetzt immer auf 800 Meter schießen? Nein.
Das ist ja auch, das muss ich auch noch einmal sagen, das ist ja gar kein Appell an überhaupt an jemanden, das zu machen. Aber was ich zum Beispiel als Appell sehe, ist für Leute, mal auf 300 Meter auf dem Schießstand zu üben und das auch mal wirklich richtig zu, sich ein paar Videos anzugucken oder mit jemandem zu sprechen, der das auch kann. Weil, wenn man auf 300 Meter Man kann auf 300 Meter so einen Streukreis schießen. Das ist kein Problem. Also muss man auch einfach ehrlich sagen, man muss die richtige Laborierung und die Waffe haben, aber es geht.
Es ist nicht einfach.
Ja.
Es geht aber.
Ja.
Es gibt Menschen, die dann erkennen, sie sollten es nicht versuchen. Es gibt Menschen, die können es. Ich weiß, als ich das erste Waldschussseminar damals, ich glaube, das war vor 17 Jahren in der Heide irgendwo mit Mauser damals noch zusammen. Und das weiß ich nicht, das war auf 400 Meter, hatte ich dann eine Gams und habe ich dann tatsächlich auch so ein Streugras, wie du ihn hattest.
Ja.
Habe ich seitdem aber auch in der Form nie wieder gemacht, weil ich dann wirklich, ich habe eingepackt, ich sage, das war's, passt. Schieße ich jetzt immer auf 400 Meter? Nein.
Nein.
Aber es ist halt...
Es macht einen sicherer, auf 100 Meter zu schießen.
Zum Beispiel.
Und man weiß auch, dass es geht, mal 100 Meter zu treffen. Und es macht einen auch einfach... Wenn man einmal das Extrem ausgeschöpft hat und zu gucken, was geht, macht das alles, was da drunter ist, auch einfacher und sicherer.
Ja, definitiv. Einfacher, sicherer, man ist gelassener vielleicht auch dabei, bricht nicht sofort in Schweiß aus, wenn man sagt, oh, das sind aber jetzt 128 Meter. Und das ist ja auch das Interessante, das deutsche Wild, ich glaube, es gibt ja mal irgendwann, da hat es mal eine Zahl gegeben, ich glaube, durchschnittlich fällt das deutsche Wild auf 79 Meter oder irgendeine Zahl habe ich mal gehört, wo man dann sagen muss, okay, also dann sind wir alle noch Piano und wir haben natürlich auch nicht die Strukturen, also wir haben nicht die Reviere, vielleicht in Brandenburg, aber definitiv nicht hier in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein oder auch selbst in Mecklenburg, wo ich jagen gehe, haben wir nicht diese Struktur für den Waldschuss. Afrika ist es wiederum was anderes, da hast du natürlich auch teilweise keine Möglichkeit, auch vielleicht da ranzukommen, aber ich muss üben, also das ist natürlich auch ein Appell, ich meine, wenn die Leute alles vergessen haben, was wir jetzt gerade beredet haben, eine Sache muss hängen bleiben. Bitte geht schießen üben. Benutzt gute Optik.
Ja. Olaf, vielen Dank, dass du heute da warst und dass wir uns über das Ganze so unterhalten können. Ich würde die Sachen sehr, sehr gerne testen. Ich habe dich das ja eben schon mal gefragt.
Das hast du mich gerade eben schon gefragt und ich werde versuchen, für dich eine AXE-Wiese zu organisieren, damit du damit jagen gehen kannst. Zumindest deine Eindrücke dann berichtest. Also wir schauen, was
und ich werde es natürlich dann auch den Zuschauern zeigen, was da geht. Also. Und ich bin sehr beeindruckt was du mitgebracht hast. Und
sehr gerne.
Ich denke, wir werden uns wahrscheinlich nochmal treffen. Wahrscheinlich dann das nächste Mal auf der nächsten Messe.
Ja, definitiv. Also wir sind ja auf den Messen. Ich denke, Dortmund ist natürlich im nächsten Jahr die erste Messe.
Grünau ist dieses Jahr
noch. Grünau ist natürlich noch. Da gibt es dann auch eben, wie gesagt, die Neuheiten zu sehen, anzufassen, zu gucken. Und dann geht's dann weiter, kommt der nächste Step. Also das ist schon mal so ein kleiner Teaser. Und ich freue mich auf jeden Fall, dir neue Sachen zu berichten zu können. Vielleicht sehen wir uns hier wieder. Ich komme gerne und dann reden wir weiter.
Vielen, vielen Dank.
Alles klar, gerne. Tschüss.